SWR aktuell. Mondial.
Mit Sophie Rebmann.
Und Marc Kleber.
In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen. Wir sprechen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Und wie bunt die heutige Folge ist, das kann man gleich mal selber hören. Was von diesen Musiken kennen Sie? Tja, Sophie, wilder Mix. Hast du irgendwas davon erkannt?
Also ich habe auf jeden Fall am Anfang dieses 20th Century Fox
Fanfare, ja,
genau. Dann habe ich irgendwas Bollywoodeskes gehört zwischendrin. Und natürlich Star Wars erkannt.
Und ganz klar, der gemeinsame Nenner ist Film. Und darum geht's heute bei uns in SWR aktuell mondial.
Und es geht auch um die Menschen, die Filme machen, hinter der Kamera mit ganz unterschiedlichen Aufgaben.
Und ganz häufig eben in Teams, die sehr international zusammengesetzt sind, mit einer großen Vielfalt an Kulturen und Filmerfahrungen. Und wir haben uns gefragt, wie funktioniert denn das, wenn man in so vielfältig zusammengesetzten Teams arbeitet?
Du zeichnest aber auch ein sehr romantisiertes Bild.
Ich bin da ein
bisschen, ja, doch schon. Also ich bin da schon so ein bisschen skeptischer. Auf mich wirkt die große Filmindustrie zumindest ja sehr US-zentriert, sehr Hollywood-zentriert. Also anders gesagt, was bringt dir diese große Sprachvielfalt, wenn sich dann eh alle auf Englisch verständigen?
Okay.
Aber deswegen ist meine Frage, die ich mitgebracht habe, wie vielfältig ist unsere Filmkultur tatsächlich?
Und genau darüber sprechen wir heute mit drei Leuten, die ihre Leidenschaft für Film zum Beruf machen oder gerade gemacht haben, fertig sind mit dem Studium. Wir fangen mal an mit Lisa Davidenko. Sie studiert an der Filmakademie in Baden-Württemberg und zwar Produktion. Hallo Lisa.
Hallo.
Und zu Gast ist auch Kay Sabit-Bekova. Sie ist auch an der Filmakademie und studiert dort Animation. Hi.
Hello.
Und der dritte bei uns heute bei SWR aktuell mondial ist Daniel Azadi Faesi. Er ist Dokumentarfilmer und Daniel hat sein Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen in München vor kurzem abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Danke und danke auch für die Einladung.
Wir haben uns vor dem Podcast geeinigt, uns zu duzen. Und wir haben ja vorher diesen ziemlich wilden Musikmix gehört. Da hat Sophie schon gesagt, erkannt hat sie die 20th Century Fox Fanfare, ein Bollywood-Film und ganz zum Schluss Game of Thrones. Ihr drei, wir reden ja über Vielfalt im Film. Bildet das Vielfalt ab oder ist das schon zu sehr in eine Richtung? Was meint ihr?
Ich glaube, es geht schon deutlich in eine Richtung. Und ich finde es doch selbstverständlich, dass man in Deutschland auch mehr Hollywood-Filme sieht als zum Beispiel koreanische Filmproduktion oder, keine Ahnung, russische und indische. Weil Kultur und Mentalität von Amerikanern sind einfach näher zu Deutschen oder zu Europäern als die von Russen oder von Koreanern oder ja, Asiaten, weiß nicht, von anderen Ländern.
Lisa.
Ich denke, dass zum Beispiel der ganze Bereich um Afrika rum und die Filmproduktionen in Afrika gar nicht abgebildet wurden. Und dafür müsste man einfach FilmemacherInnen haben und den Zugang haben, den viele, viele Länder gar nicht zum deutschen Medienraum haben.
Daniel, magst du noch was dazu sagen?
Ich stimme da Lisa total zu. Ich denke, Film ist so vielfältig wie die Leute, die es machen. Und da gibt es natürlich immer noch Potenzial in andere Richtungen. Es war jetzt kein Dokumentarfilm dabei. Es war kein Film vom afrikanischen Kontinent dabei. Es war kein Avantgarde-Kino oder so dabei, was aber okay ist. Also wir machen ja jetzt hier einen Film über die Vielfalt. Also kann man da ganz gut ansetzen.
Du hast gesagt, Daniel, Film ist immer so vielfältig wie die Leute. Dann stellen wir euch mal ein bisschen vor. Dann wird nämlich schon deutlich, da steckt heute ganz viel in unserer Runde an Vielfalt drin.
Kay, du bist 21, mit 19 bist du zum Studium an die Filmakademie in Ludwigsburg gegangen und hast davor noch ein Jahr Informatik studiert. Und nach dem ersten Jahr an der Uni in Kasachstan hast du ein Urlaubsjahr gemacht und währenddessen hast du einen Sprachkurs in Heidelberg besucht und Bewerbungen an deutsche Unis abgeschickt. Und für Deutsch hast du dich entschieden, dass du das lernen willst mit 14. Das war eine Schicksalsentscheidung, hast du gesagt, weil Deutschland 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ist das richtig so?
Ja, genau.
Lisa, du bist in der Ukraine geboren, 1997, bist aber, weil deine Eltern dann mit dir hierher gekommen sind, da warst du noch ein Baby, in Mannheim aufgewachsen. Und du bist dann schon mit 16 zum Entschluss gekommen, ich will zum Film, hast dann Praktika gemacht und hast noch was anderes studiert, erstmal Wirtschaft. Dann bist du an die Filmakademie gekommen, 2020, und studierst dort jetzt Produktion. Alles richtig soweit?
Genau.
Daniel hat wieder eine ganz andere Geschichte. Dein Vater Daniel kam aus dem Iran nach Deutschland. Er hat hier Maschinenbau studiert und lebt und arbeitet seitdem in Deutschland. Du bist das erste Mal in den Iran gereist, als du 14 warst. Später hast du in Indien ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, danach Dokumentarfilme in Pakistan und Teheran gedreht. Und du hast auch mit deinem Vater und deinem Onkel einen Dokumentarfilm gemacht, der heißt »Langsam vergesse ich eure Gesichter«. Da lesen sich die beiden Briefe vor, die sie sich beide geschrieben haben.
Genau, richtig. Mein Vater ist kurz nach der Revolution, aber als es noch ging, nach Deutschland zum Studieren. Und mein Onkel ist dort geblieben und hat sich einer politischen Organisation angeschlossen, um für seine Ideale weiterhin zu kämpfen. In der Zeit haben sie einen sehr regen Briefkontakt gepflegt zwischen Deutschland und dem Iran. Und der ganze Film basiert sozusagen auf diesen Briefen, die sie sich geschrieben haben.
Und wir haben mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Dokumentarfilm, den du mit deinem Onkel und deinem Vater gemacht hast, damit man so einen kleinen, zumindest akustischen Eindruck bekommt.
Wieso hast du die ganzen Briefe aufgehoben, Papa?
Das war mir zu wertvoll, um Mülleimer zu schmeißen. Da ist so viel Herzangelegenheit drin, das kann man nicht wegschmeißen. Der Brief ist von irgendwann im März oder April 1982.
Daniel, sag mal, welche Rolle spielt deine Identität, deine kulturelle Herkunft beim Filmemachen?
Ja, das ist eine ziemlich komplexe Frage. Also ich glaube, sie ist Motor für meine Erzählung von Anfang an, auch wenn mir das vielleicht am Anfang noch nicht so bewusst war. Aber es ist eine Prägung, die ich mitbekommen habe, auch oft eher subtil, die aber meine Neugierde angefacht hat. Und durch diese Neugierde bin ich, glaube ich, auch zum Dokumentarfilm gekommen, dass ich immer gemerkt habe, okay, da ist was, was ich noch nicht so richtig verstanden habe in meiner Familie oder ein Bezug, den ich noch nicht so richtig herstellen konnte. Und diese Suche danach zieht sich durch alle meine Filme, denke ich.
Lisa, welche Rolle spielt für dich kulturelle Herkunft und wo ist deine Identität?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir gehören den Kontingentflüchtlingen an. Das heißt, durch den jüdischen Migrationshintergrund konnten wir aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland ziehen. Was auch bedeutet natürlich, dass jüdisches Leben extrem relevant in meiner Geschichte ist, aber natürlich auch in der aktuellen Zeit. Umso mehr. Ich bin patrilinear jüdisch, das heißt, ich werde von konservativen jüdischen Gemeinden nicht anerkannt als Jüdin.
Das muss man, glaube ich, ganz kurz erklären. Das heißt, du bist von der väterlichen Linie her jüdisch.
Genau, ich bin von der väterlichen Linie jüdisch. Da aber das Judentum nicht nur eine Religion ist, sondern natürlich auch eine ethnische Herkunft, vor allem in der Sowjetunion wurde das auch als Nationalität gewertet. Das heißt, in meiner Geburtsurkunde steht dann bei meinem Vater Nationalität nicht Ukraine, sondern Jude. Und zu mir, deswegen bin ich irgendwie irgendwo dazwischen. Ich fühle mich nicht ukrainisch, ich fühle mich auch nicht deutsch, ich fühle mich jüdisch, aber ich fühle mich gleichzeitig auch irgendwie nicht durch eben diese Ausgrenzungserfahrung mit den Gemeinden, die ich hatte. Somit ist man dann irgendwie dazwischen. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mir eine eigene Identität mit mir als Individuum geschaffen, ohne einer Zugehörigkeit. Und ich glaube, damit bin ich ganz zufrieden.
Wie macht sich das dann bemerkbar in deiner Art, Filme zu sehen oder Filme machen zu wollen?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man natürlich als Minderheit in Deutschland generell auf viele Probleme auf der Welt nochmal einen anderen Blick hat und diese Willkür vor allem in der Welt versteht. Und ich persönlich finde, dass es sehr wichtig ist, diesen Drittel der Gesellschaft, der mittlerweile Migrationshintergrund hat, zu repräsentieren, was leider in der Filmlandschaft immer noch nicht der Fall ist und deren Geschichten.
Kay, du hast vor ein paar Wochen an der Filmakademie in Baden-Württemberg eine internationale Fachschaft gegründet. Kannst du noch mal erklären, warum?
Es hat eigentlich einen nicht so angenehmen Anfang. Wir haben einfach mal mit Bianca Scali aus dem dritten Jahr, sie studiert auch Animation an der Filmakademie, die Erfahrungen ausgetauscht und irgendwie herausgefunden, dass wir beide als Ausländerstudierende an der AK gleiche Schwierigkeiten hatten, am Anfang anzukommen. Und wir haben uns dann beschlossen, dass wir diese internationale Fachschaft gründen, sodass die nächsten Studierende aus anderen Ländern nicht mal diese Erfahrung machen.
Kannst du mir ein Beispiel geben, was da eine schwierige Erfahrung ist an der Filmakademie?
Ich glaube, das Hauptproblem liegt daran, dass wenn man sogar 3 Jahre oder 5 Jahre Deutsch im Ausland lernt, es heißt nicht, dass man genauso gut wie eine Muttersprache die Sprache spricht. Es heißt nicht, dass man mit ganzer Bürokratie im neuen Land selbst ansetzen kann und dass ich auch manchmal die Witze, deutsche Witze, schwer verstehe, weil es nicht dann an der Sprache liegt, sondern an der Mentalität und Kultur und ja, solche Sachen.
Das sind sozusagen die schwierigen Seiten, wenn man 2 verschiedene Kulturen, auch verschiedene Sprachen zusammenbringt. Eine Frage, die wir uns ja gestellt haben, war, inwiefern bereichert so eine Vielfalt auch einen Film? Was ist denn, wenn ihr ganz spontan aus dem Bauch raus antwortet, ein Filmerlebnis, das ihr als Kind hattet, wo ihr sagt, den Film habe ich quasi mit nach Hause genommen aus dem Kino? Lisa.
Tatsächlich gibt es einen Film, der mich sehr, sehr geprägt hat. Das ist, ich glaube, Das fantastische Leben des Walter Mitty. Es ist jetzt nicht so ein alter Film mit Ben Stiller als Hauptrolle und auch Regisseur. Es geht um einen Mann, der, ich nenne es mal, in seiner Midlife-Crisis ist. Und der Film beschreibt sehr gut, was es heißt zu träumen und wie sehr man sich selbst irgendwie einschränkt, Träume zu haben und diese dann nicht erfüllen zu lassen. Also ich bin damit aufgewachsen, dass alles möglich ist, ein bisschen American Dream mäßig, weil meine Eltern es ja auch geschafft haben, nach Deutschland zu kommen und sich ein Leben hier aufzubauen. Und dementsprechend fand ich diesen Film sehr inspirierend und fand tatsächlich auch, dass er gut beschreibt, dass man die Welt entdecken muss und unterschiedliche Länder entdecken sollte und schlussendlich es um ganz andere Dinge geht, nämlich um diese Grundbedürfnisse wie Freundschaft, Liebe und so weiter. Und es ist egal, in welchem Land das passiert.
Daniel, gibt es einen Film bei dir, der ganz tiefen Eindruck hinterlassen hat, wo du sagst, den habe ich heute vielleicht auch noch quasi mit dabei, wenn es darum geht, Filme zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Kindheit habe ich jetzt weniger Filme geguckt, fast gar nicht. Aber dann habe ich so mit 18, 19 das Interesse daran gefunden. Und das kam eigentlich über das iranische Kino, über die neue Welle im Iran aus den 70ern und 80ern. Und dann habe ich ganz viel von Abbas Kiarostami geguckt, der immer noch eigentlich mein Lieblingsregisseur ist. Und dann 2017 hatte ich einen Kurzfilm in Locarno und habe meiner Mutter davon erzählt, ich fahre jetzt das erste Mal nach Locarno. Und dann meinte sie, nein Daniel, du warst schon mal in Locarno. Und zwar, als du 1 Jahr alt warst im Kinderwagen, waren wir auf dem großen Marktplatz in Locarno im Open-Air-Kino und haben quer durch den Olivenhain von Abbas Kiarostami geguckt. Und ich konnte es nicht glauben, weil es ist einfach bis heute mein Lieblingsfilm. Und wahrscheinlich war das doch die erste Filmerfahrung, die ich hatte, auch wenn ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern kann.
Ja, der Abbas Kiarostami, der war für mich auch so eine große Eröffnung, als ich seine Filme angefangen habe zu schauen. Wie ist das denn bei dir, Kay? Bist du mit ganz anderen Filmen aufgewachsen, stelle ich mir so vor. Was war deine erste Filmerfahrung?
Ich bin mit sowjetischen Trickfilmen aufgewachsen. Und ich glaube, die haben schon sehr, sehr meinen Filmgeschmack, nicht nur in Animationsfilmen, sondern auch in szenischen Filmen und Dokumentationsfilmen beeinflusst. Und es ist einfach ein ganz unterschiedlicher Raum, kultureller, sprachlicher Raum. Und da haben sie auch, ich glaube, so ein Humor, das man gar nicht so erklären kann, aber was so Daniel sagt, dass man erst Interesse mit 18 oder mit 19 zu filmen hätte. Ich glaube, bei mir war es mit 13 oder 14, aber es war nicht nur die Interesse, sondern auch die Rettung, weil ich hatte irgendwie nicht so viele Freunde in der Schule und es war mir irgendwie auch lieber, das Wochenende beim Filmschauen oder bei Serienschauen zu verbringen, als rauszugehen, ehrlich gesagt.
Ich wollte tatsächlich bestätigen mit dem post-sowjetischen Zeichentrickfilm. Also das war natürlich eine extrem große Prägung auch für mich in meiner Kindheit. Also wir sprechen Russisch zu Hause. Dementsprechend war das natürlich sehr klar, nur Pagadi zu gucken oder andere Zeichentrickfilme. Ich weiß nicht, ob das sehr gesund ist für Kinder, solche Serien zu gucken, weil die natürlich sehr makaber manchmal sind. Aber im Großen und Ganzen bezeichnet das sehr gut diesen post-sowjetischen Humor, den es tatsächlich auch einfach gibt. Und diese Mischung aus Leiden und Freuden, also das ist generell, was den sowjetischen Film, glaube ich, ganz gut ausmacht. Und das war natürlich extrem prägend für einen in der Kindheit.
Ihr habt drei sehr unterschiedliche Filme genannt, ne? Also ein US-Film, also Hollywood, dann iranischer Film und sowjetischer Film. Und meine Fantasie, das hat die Sophie vorhin ja etwas romantisierend genannt, ja. Meine Fantasie ist, wenn man so drei ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Filmen und Filmkulturen zusammenbrächte, dann würde daraus etwas entstehen, was total spannend ist in dem Film. Habt ihr Beispiele, wie ihr in so divers zusammengesetzten Teams mit verschiedenen Nationalitäten arbeitet und wie bereichernd das ist oder vielleicht auch wie schwierig, kann ja auch sein.
Ich würde vielleicht anfangen. Also ich befinde mich in zwei Projekten. Das eine Projekt ist eine Sitcom-Entwicklung. Der Drehbuchautor gehört der Minderheit der Roma an, studiert mit mir in der Filmakademie im ersten Jahr und schreibt mit mir einen Stoff zum Thema jüdische, muslimische Auseinandersetzung als Minderheiten in Deutschland. Es ist eine Komödie. Und ich kann tatsächlich sehr loben, dass wir das tun. Also ich bin sehr begeistert von der Arbeit mit ihm, auch einfach, weil wir befreundet sind. Aber im Großen und Ganzen auch durch die Ähnlichkeit unserer Migrationserfahrungen in Deutschland und die Ähnlichkeit unserer Probleme in Deutschland und wie wir bestimmte Situationen als lustig anerkennen und nicht lustig anerkennen. Und das macht natürlich das Schreiben sehr viel einfacher.
Also du hebst die Gemeinsamkeiten und die Ähnlichkeiten hervor, was ich mir auch voll gut vorstellen kann, weil wenn man mit jemandem zusammen an einem Projekt arbeitet, dann will man sich verstehen und will nicht irgendwie erst alles aushandeln müssen. So, das ist meine Vorstellung. Deswegen war ich am Anfang auch so ein bisschen kritisch, als du, Marc, gesagt hast, dass es ja so schön ist, wenn so viele verschiedene Menschen zusammenkommen, dass sich doch diejenigen zusammenfinden wieder, die Gemeinsamkeiten haben. Aber wir haben ja jetzt bisher auch nur mit dir gesprochen, Lisa. Mich würde interessieren, Daniel, du warst ja hast in Pakistan Filme gedreht, im Iran. Wie ist das denn da? Also gibt es da auch Unterschiede, die bereichernd sind?
Auf jeden Fall. Also mir ist es immer wichtig, dass ich nicht in ein Land reise, um den Film dort zu drehen, sondern es ist meistens, kommt es aus einem anderen Grund, dass ich in diese Länder gehe. Das heißt, da ist immer ein sehr tiefes Interesse für die verschiedenen Situationen, in denen ich drehe, gegeben. Und für mich ist es eigentlich kein Unterschied, ob ich in Deutschland, Iran oder in Pakistan den Film drehe, weil, also im Dokumentarfilm ist es ja auch so oft viel kleinere Teams, viel schnellere Entscheidungswege, kürzere Finanzierungswege. Und das finde ich sehr befreiend, dass man dort schneller auch Entscheidungen treffen kann. Mir ist es immer sehr wichtig, dass ich meinen Protagonistinnen oder den Teammitgliedern auch viel Empathie entgegenbringe. Bei meinem ersten Film in Deutschland habe ich zum Beispiel ein Praktikum erstmal dort gemacht, wo ich den Film drehen wollte mit den Arbeitern, um ihre Ausgangssituation verstehen zu können und habe dann erst den Film gemacht. Oder in Pakistan, wenn ich dann gesehen habe, okay, wir drehen jetzt einen Film mit einer kompletten Familie, wo Männer und Frauen drin sind, ist es vielleicht besser, wenn wir nicht mit komplett männlichem Team da auftauchen, sondern es könnte auch vom Vorteil sein, einfach wenn das Team diverser ist, auch von den Geschlechterrollen, aber auch natürlich von der Tatsache, dass das Land unglaublich divers an sich schon ist. Also es gibt die Minderheiten aus Balutschistan, es gibt die Minderheiten der Paschtunen, es gibt Leute an der chinesisch-afghanischen Grenze im Norden, an der indischen Grenze und alle kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Wenn ich jetzt als Deutscher dahin komme, ist der erste Punkt für mich, bevor ich einen Film mache, erstmal meine eigene Rolle zu reflektieren. Wer bin ich denn als Deutscher, jetzt dort einen Film zu machen? Und diese Reflexion habe ich überall und ich glaube, diese Form der Selbstreflexion und die Offenlegung der eigenen Mittel ist sehr wichtig, notwendig und auch ein politischer Akt. Und für mich ist Film auch immer politisch. Und deswegen möchte ich mit dieser Verantwortung angemessen umgehen.
Und am Beispiel jetzt zum Beispiel der Paschtunen, was war dann deine Rolle? Oder wie hat sich das, wenn du das reflektiert hast, danach geäußert?
Naja, zum Beispiel, dass ich einfach einen Co-Regisseur hatte und mein Co-Autor, der selber aus dem Dorf kam, wo wir gedreht haben. Also wenn ich da alleine aufgeschlagen wäre, wäre ich wahrscheinlich erstmal gar nicht reingekommen, geschweige denn, dass ich da hätte den Film drehen können. Und so war mir das wichtig irgendwie. Und er kam auch aus der Architektur. Also ich habe ihn an der Kunsthochschule dort getroffen und ich fand es auch spannend, mit einem Architekten zusammen einen Film zu drehen, um diese beiden Visionen, auch diese Vielfalt dann in den Disziplinen irgendwie zu vereinen.
Und wenn du jetzt gerade diesen Architekten zum Beispiel angesprochen hast, eben weil da jetzt gerade dieses Interdisziplinäre aufkam, also doch eben unterschiedliche Perspektiven, die sich bereichern, wie hat das dann den Film beeinflusst zum Beispiel?
Ich glaube, zum einen der Zugang, diese Art, wie man die Geschichte erzählt, das ist dann eher ein kultureller Hintergrund. Zum Beispiel arbeiten wir da mit einem Gedicht aus der Region und erstmal den Zugang zu der Poesie der Gegend zu finden, war erstmal ein langer Schritt, wo er mir auch total bei geholfen hat, zu verstehen, worum es denn da drin geht.
Jetzt ist bei dir, Daniel, weil du ja vor Ort bist, zu den Menschen gehst als Dokumentarfilmer, hast du vorhin gerade gesagt, kulturelle Empathie gefordert, eine Sensibilität dafür, dass in anderen Teilen der Welt Menschen völlig andere Erfahrungen und Hintergründe und Werte und Maßstäbe haben. Kay, du arbeitest als Art Director gerade an einem Projekt, das spielt in Chile. Und nochmal, du studierst an der Filmakademie Animation. Wie macht sich das denn, wenn man Animation studiert und so ein Projekt macht, das in Chile spielt? Wie macht sich das denn da bemerkbar, für andere Kulturen empathisch zu sein?
Ich muss sagen, dass dieses Projekt schon letzte Woche ist abgeschlossen. Deswegen ist es schon vorbei, aber ich war auch als Art Director beschäftigt. Das heißt, ich war für die Hintergründe, für die Vordergründe, für die alle Farben im Film, auch Character Design ein bisschen. Da geht es eher so um künstlerische Teil von dem Film. Aber Kalle Ribasch und Leon Dost, die haben Regie übernommen und für diesen Film haben sie schon Kontakt zu den Leuten aus Chile. Die Idee selbst kam von Leon Dost, der ist Drehbuchautor, der studiert auch und der hatte schon Kontakt zu den Chilenen und über die hat er Kontakt zu den Leuten oder Jugend, die direkt aus Chile kommt.
Ich würde gerne hier bei uns in SWR Aktuell Mondial nochmal gucken, wie es bei euch an der Akademie und an der Filmhochschule aussieht mit Internationalität und Vielfalt. Vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen bei helfen. Die Filmakademie in Ludwigsburg will internationaler werden. Das hat der Akademiechef, der Thomas Schad, auch gesagt. Da gibt's einen Plan. Und er sagt in Interviews, das Filmbusiness ist international. Wir wollen durchgängig zweisprachig unterrichten auf Deutsch und Englisch. Wenn ihr jetzt mal aus eurer Erfahrung schaut auf die vielfältig zusammengesetzte Studierendenschaft, wie vielfältig ist die denn tatsächlich in Ludwigsburg und dann auch in München?
Dazu kann ich als Vertreterin von dieser internationalen Fachschaft sagen, wir haben so eine Liste, ich glaube, vor 2 Wochen gemacht und es waren tatsächlich 33 Studierende, die nicht aus Deutschland kommen. Es heißt auch Österreich, Schweiz, ganze EU, auch postsowjetische Länder, auch ein paar Mädels aus China. Es heißt 33 Leute gegen 300 bis 400 Studierende.
Es ist also ungefähr 10% wahrscheinlich, ne?
Genau, oder noch weniger. Und ich glaube, hier das Stichwort, dass Filmakademie will in der Zukunft internationaler werden und auf zwei Sprachen unterrichten. Aber mittlerweile ist, würde ich sagen, schon größtenteils Deutsch und ja, 90% ist schon die Deutsche.
Okay, du hast jetzt nur Leute erwähnt mit ausländischer Nationalität. Aber du hast nicht die Leute erwähnt, die einen Migrationshintergrund haben.
Ja.
Also es gibt auch noch Menschen mit Migrationshintergrund an der Filmakademie. Wenige, das möchte ich tatsächlich auch unterstreichen, es sind wenige. Vor allem in Departments Regie sind es wenige und Doc-Film sind es wenige. Was echt überraschend ist, also irgendwie zieht es die Leute nicht in den Bereich Regie. Also die Leute mit Migrationshintergrund genauso weniger in den Bereich Kamera. Aber ich denke, tatsächlich kommt es durch die demografischen Hintergrund. Also nicht jede Familie kann sich sowas leisten, das Kind darin zu unterstützen, Kunst zu machen, sage ich jetzt mal ganz steil. Und dadurch kommt überhaupt dieser Mangel an Leuten mit Migrationshintergrund.
Daniel, wie ist das bei euch?
Dazu kann man auch auf jeden Fall ergänzen. Also Lisa, ich stimme dir da total zu. Und ich glaube, dann nochmal weitergedacht, muss man bei der Frage auch über das Problem nachdenken, wie ist denn überhaupt die Arbeitssituation für Regisseurinnen nach Filmhochschulen, nach der Ausbildung? Wie viel wird denn produziert? Was wird produziert? Wer kriegt die Gelder? Wie viele Leute werden jährlich von den Filmhochschulen auf den Markt gespült? Ich meine, wenn man dann einen Studiengang wählt wie, ich weiß nicht, Kamera oder Drehbuch oder auch Produktion, ich glaube, da gibt's noch viel mehr Möglichkeiten, nochmal finanziell Geld zu verdienen, als wenn man nur Regie studiert, sage ich mal. Und nicht sagt, ich werde jetzt Werbung machen, um mein Geld zu verdienen, sondern ich verpflichte mich dem Kinofilm, dem langen Kinofilm, vielleicht sogar noch dem Arthouse-Film, ja. Das muss man sich auch erstmal leisten können, diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen ist die Internationalität voll wichtig. Aber ich glaube, mindestens genauso wichtig ist der sozioökonomische Hintergrund der Studierenden. Woher kommen sie denn? Wie viele Arbeiterkinder haben wir denn an der Filmhochschule? Und was die Zahlen angeht, in München kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen, wie viele internationale Studierende oder Studierende mit Migrationshintergrund wir haben. Aber ich habe das Gefühl, das hat sich verbessert in den letzten Jahren. Es gibt jetzt eine BPOC, HFF München Gruppe auch, die sehr politisch aktiv sind.
Abkürzungen müssen wir immer erklären, die kenne ich ja.
Black Indigenous People of Color. Und diese Gruppe ist sehr aktiv politisch auch und sie machen Werbung gerade für auch junge Anwärterinnen, die an der HFF studieren wollen. Und ansonsten kann ich sagen, die meisten Kontakte, die ich mitgenommen habe aus der HFF und gerade auch die Personen, mit denen ich jetzt oft auch Co-Regie führe und kollaboriere, haben selber Migrationshintergrund. Ob das jetzt eine bewusste oder unterbewusste Entscheidung ist, kann ich nicht sagen, aber es gab die Leute auf jeden Fall bei uns und sie haben sich gefunden.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, was muss denn dann passieren, damit Kinder Film studieren können, die aus Familien kommen, die weniger Geld haben oder vielleicht auch weniger Zugang zu so einem Bereich wie Filmkunst?
Ich würde vielleicht damit anfangen, dass natürlich bei uns es ja auch nochmal spezieller ist, da unsere Familien extrem viel dafür verloren haben, um in diese Position zu kommen, wo sie sind. Also zumindest kann ich von meinen Eltern sprechen, dass sie zwar Medizin studiert haben in Deutschland, aber viele natürlich nicht sehen, welchen, ich nenne es mal Schmerz oder welche Probleme sie hatten, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und dass es viele, viele Menschen gibt in Deutschland mit dem gleichen Migrationshintergrund, die das überhaupt nicht schaffen und nicht mal irgendwie die erste oder zweite Stufe erreichen. Dementsprechend ist natürlich die Frage der Migration und der Integration eine ganz, ganz große. Also inwieweit können wir überhaupt von Integration in Deutschland sprechen? Ich gehöre zu den Verfechtern, die sagen, es gibt keine Integration, es gibt nur Assimilation. Ich finde den Begriff irreführend, weil es darum geht, der deutschen Mehrheitsgesellschaft sich anzupassen. Und wenn man das schafft, dann ist man gut integriert. Aber die Frage ist natürlich, hat man dann das Glück oder die Kontakte, sich dementsprechend durch Bildung, das heißt, man fällt nicht durch das Bildungssystem, weil man eine zweite Sprache spricht. Viele Kinder in der vierten Klasse zum Beispiel haben damals eine Empfehlung bekommen, ob sie in die Realschule, ins Gymnasium kommen dürfen. Und viele ausländische Kinder beziehungsweise Kinder mit Migrationshintergrund haben dann eine Realschulempfehlung bekommen oder eine Hauptschulempfehlung. Und das ist systematisch passiert. Das ist nicht irgendwie eine individuelle Entscheidung gewesen. Und bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich eine Realschulempfehlung bekommen hatte anfangs. Und meine Eltern dann mit den Lehrern diskutiert hatten und gemeint haben, es kann doch nicht sein.
Keine Integration in Deutschland, sondern Assimilation, wenn man es schaffen will. Also eine sehr, sehr klare Haltung. Lassen wir einfach an der Stelle so stehen. Wenn ich den Gedanken, der dahinter steckt, mal weiterdenke, dann ist ja auch die Frage, welche Art von Filmen erzählt man für einen bestimmten Markt? Und das kam ja auch in den Äußerungen vom Akademiechef Thomas Schad vor. Wir bilden aus für einen internationalen Markt. Und welche Erzählformen, welche Bildsprachen kann man dann wählen? Jetzt sage ich mal, mein Eindruck ist, wenn ich so auf Streamingdiensten unterwegs bin, es sieht das, was für den Markt produziert wird, eigentlich ganz, ganz ähnlich aus. Das heißt, man bewegt sich dann mit verschiedenen Kulturen, das ist jetzt meine Frage an euch, doch wieder in einem Mainstream, zumindest wenn es um Fiction geht?
Dokumentarfilm noch viel mehr.
Noch mehr, echt?
Netflix-Dokumentarfilme sind fiktionaler als die fiktionalen Stoffe, die es bei Netflix gibt.
Was heißt das?
Es gibt ein Schema, es gibt wie eine Kuchenform. So werden die gemacht, diese Dokumentationen oder Dokumentarfilme, wie sie sich nennen. Sie sind ganz, ganz klar dramaturgisch nach drei Akten aufgebaut. Es gibt ganz klare Reisen des Helden. Es gibt einen exzessiven Einsatz von Filmmusik. Es ist wirklich so perfide, wie schwarz-weiß alles gezeichnet wird. Es gibt keine Möglichkeiten, diese Graustufen überhaupt noch zu spüren. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Es ist einfach nur noch, es ist ein Einheitsbrei. Es gibt keine Sekunde Zeit, um zu reflektieren. Es hängt jetzt nicht direkt mit der finanziellen Situation oder dieser Frage zusammen, wie können vielleicht Menschen aus Arbeiterfamilien zum Filmstudium gebracht werden. Aber für mich ist es schon irgendwie traurig, wenn man sieht, was denn eigentlich für Filme produziert werden. Die haben alle ihre Berechtigung. Aber gleichzeitig finde ich auch, müsste es mehr Raum für leise Filme geben. Die Welt ist eh schon so laut. Wieso muss man dann noch mehr laute Filme produzieren? Und mit leise meine ich auch einen diversen Blick. Ja, dass man sagt, okay, es gibt diesen Standpunkt, es gibt diesen Standpunkt und es gibt einen großen Graubereich. Und das ist doch Film. Also dieses Ausloten und dieses sich selber die Frage stellen, was will mir diese Person jetzt erzählen, die den Film gemacht hat? Und Netflix gibt einem diese Zeit nicht, meiner Meinung nach.
Was ich für Animationsfilme sagen kann oder Animationsserienproduktion, ich glaube, Streamingdienstleister im Gegenteil zu Dokumentationsfilmen tun gut für die Animationsserien und Animationsfilme, weil die haben schon viel Leben wieder zu Interesse für die Animationsfilme oder Animationsproduktion wiedergebracht, weil die Zeiten, wo man sich dachte, dass Trickfilme oder Animationsfilme sind nur für die Kinder, sind schon mehr oder weniger vorbei.
Also dieser Animationsfilm erobert praktisch mehr Zuschauer. Es ist nicht mehr nur ein Kinder, sondern eben auch ein Film für Erwachsene. Aber gibt es trotzdem da auch eine dominierende Bildsprache? Oder vielleicht anders gefragt, ist es so, dass wenn du in Kasachstan einen Zeichentrickfilm geschaut hast, dass da zum Beispiel eine Liebesszene anders aussieht, als sie in einem Animationsfilm aus den USA aussieht?
Ich glaube, es hat nicht so viel mit meinem Land oder mit der Kultur zu tun, sondern eher mit Zensur, das in Kasachstan sehr, sehr viel existiert und sehr viel Platz nimmt. Ich meine, es ist nicht nur in Kasachstan, es ist eigentlich die Situation in Russland, in ganz Zentralasien. Ich kann mir auch vorstellen, in Südostasien, dass da einfach sehr strenge Zensur existiert, die nicht erlaubt, zum Beispiel Kuss zwischen homosexuellen Männern. Aber was mir zum Beispiel gerade einfällt, ist, es gab so einen Disney-Film, ich glaube aus 2018 oder 2017. Es war so eine neue Beauty and the Beast, aber jetzt mit Emma Watson und so ein 3D-Bestie. Da zum Beispiel am Ende auf diesem Ball, wir sehen, wie sie alle tanzen und es ist ganz schön. Und da gibt es so einen kleinen Moment, wo ich glaube, zwei Antagonisten entweder flirten oder küssen sich. Und das haben wir zum Beispiel nicht bei russischen Netflix gesehen. Und es wurde rausgenommen.
Das ist jetzt nochmal auch sicher ein besonderer Fall der Zensur, die es in bestimmten Ländern gibt. Das geht ja nochmal auch über eine Kultur hinaus. Was ich mich frage, Lisa, wenn ihr so unterschiedliche Vorstellungen habt und unterschiedliche Geschichten mitbringt, die auch eine Rolle spielen sollen in der Art, wie ihr Filme macht. Wie geht ihr dann mit dem Mainstream um? Oder sagen wir mal, um es in eine Frage zu bringen, welche Art von Filmen werdet ihr in 5 oder 10 Jahren machen?
Ich würde gern vielleicht auch darauf hinweisen, dass natürlich in Mainstream und nicht Mainstream auch nochmal unterteilt werden sollte aus einer produzentischen Perspektive. Weil für einen Produzenten oder für eine Produzentin, je nachdem wie sie sich aufstellt, natürlich der Fokus ist, vielleicht irgendwie diverser zu erzählen, wie es zum Beispiel bei mir ist. Aber es gibt auch viele Produzentinnen, die tatsächlich eher darauf aus sind, dass natürlich dieser Film Profit einspielt. Also da sind wir sehr ehrlich. Und im Großen und Ganzen gibt es einfach Geschichten, die sich etabliert haben, die Leute sehen wollen. Und es viel einfacher ist, in diese Geschichten zu investieren, die sozusagen dem Mainstream entsprechen, weil man weiß, ah, okay, das ist eine safe Variante. Das passiert sehr oft in Deutschland mit zum Beispiel deutschen Formaten. Man weiß, ah, okay, das wird beim Zuschauer gut ankommen. Deswegen würden wir das auch so finanzieren, was eigentlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive sehr nachvollziehbar ist. natürlich aus einer Diversitätsperspektive war dann ganz lange der Gedanke da, ah, okay, diverse Geschichten werden nicht erfolgreich sein. Vor allem aus einer Produzentenperspektive war das viele Jahre der Fall. Wenn man sich aber jetzt zum Beispiel sogar das westliche Kino anguckt und Mainstream-Kino, wie zum Beispiel, ich denke, Black Panther ist das beste Beispiel, wo tatsächlich ein diverser Charakter tatsächlich viel, viel mehr einspielt, als eben ein normaler, klassischer Captain America weißer Charakter, sieht man tatsächlich den Shift. Um die Frage aber zu beantworten, ich persönlich sehe tatsächlich die Zukunft im asiatischen Raum beziehungsweise im afrikanischen Raum, einfach durch die Bevölkerungsdemografie. In den nächsten 20 bis 30 Jahren werden sich die Gesellschaftsstrukturen auf der Welt anders formen. Viele, viele Menschen im asiatischen Raum, die gerade noch nicht den Mittelstand erreicht haben, werden im Mittelstand sein und selbst konsumieren, tun sie jetzt schon. Also viele wissen gar nicht, dass in China ein extrem großer Medienmarkt herrscht, der bedient wird von natürlich einem chinesischen Kino, aber natürlich auch vom koreanischen Kino und dem japanischen Kino. Zusätzlich dazu China natürlich extrem viel Geld in Zentralasien investiert und auch in Afrika investiert und dadurch natürlich eine kulturelle Prägung auch stattfinden wird. Dementsprechend muss man sich vor allem als Produzent, in meinem Fall, in den asiatischen Raum einarbeiten. Also ich habe Koreanisch gelernt, ich habe in Korea gelebt. Dementsprechend habe ich gesehen, inwieweit natürlich das eurozentristische Weltbild von westlichem Hollywood-Film immer mehr in den Hintergrund rückt. Es heißt nicht, dass es aussterben wird, das glaube ich nicht, aber ich denke, es wird neue Fusionsformen geben von Formaten, Narrativen, Perspektiven, die jetzt von einer Gesellschaft geprägt werden, die jetzt noch nicht politisch und gesellschaftlich in der Lage ist, zu kommunizieren über Medien, über filmische Darstellung, weil das immer noch ein Privileg der, ich nenne es mal, wohlhabenderen Ländern ist.
Und wenn es dann eben ihre Narrative schaffen, sich da durchzusetzen oder praktisch da die Bildsprache schafft, sich durchzusetzen, dann kann es tatsächlich zu mehr Vielfalt kommen. Ich wollte noch einmal zu Daniel zurückkommen, weil du ja davon gesprochen hast, dass auf Netflix die Dokumentarfilme alle so gleich und gleich sind und gleichzeitig es sonst so schwierig ist, gerade im Dokumentarfilm Geld zu verdienen. Wo siehst du denn deine Zukunft?
Ja, es ist schwierig. Also ich sehe meine Zukunft im Kino und ich will Kino machen. Und ich sehe Film als Kunstform an und das ist mir wichtig für mich selber, diesen Standard auch zu wahren. Für mich ist jetzt gerade so die Arbeitsform, dass ich viel kleine Projekte mache, die erstmal sehr ergebnisoffen sind. Also ich arbeite viel im Dokumentarfilm, aber auch Experimentalfilm, in der Videokunst, Installation. Und ausgehend aus dieser dokumentarischen Recherche möchte ich dann Langfilme entwickeln. Erstmal einfach, um weiterzumachen. Ich möchte nicht in ein Loch fallen, wo ich 5-6 Jahre auf eine Finanzierung von dem nächsten Langfilm warte, sondern ich möchte einfach Geschichten erzählen. Dafür mache ich diesen Job. Und im Endeffekt ist für mich gerade der größte Markt Filmfestivals. Ich finde es einfach toll, dass man dort schon ein sehr gezieltes Publikum erreicht. Und weitergedacht ist halt noch ein Problem, dass diese Zuschauer von Filmfestivals bei der Filmförderung eigentlich keine Rolle spielen.
Wir, Sophie, sind eigentlich schon jetzt am Schluss unseres Podcasts, für den wir leider keine abendfüllende Spielfilm- oder Dokumentarfilmzeit haben. Aber ich würde gerne einen Satz noch von Kay, von dir hören. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Was ist deine Zukunftsvision? Was möchtest du tun?
Ich glaube, mir geht's wieder im Gegenteil als dem Daniel, weil ich möchte schon die Filme machen, die größere Publikum erreichen. Und auf Filmfestivals sind nur die Leute, die entweder sehr großes Interesse für die Filme haben oder selber Filmemacher sind. Deswegen, ich würde schon sehr gerne die Filme machen für das Volk oder für die Leute. Ich meine, so dass die mindestens im Kino laufen oder auf diese Dienstleister, weil das kann natürlich viel mehr Leute leisten als 8 oder 9 Euro für einmal ins Kino zu gehen. Und ich würde schon gern mit den Leuten sprechen und mir ist schon wichtig, ins Gespräch mit denen zu kommen.
Ja, wir haben ja leider nicht die Zeit für einen abendfüllenden, spielfilmlangen Podcast. Deswegen, Sophie, müssen wir an der Stelle leider Schluss machen und sagen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, Lisa Davidenko.
Vielen Dank auch an Daniel Azadi-Faizi.
Und vielen Dank an Kay Sabitbekova.
Und wir wünschen euch alles Gute für eure Filmprojekte und eure Zukunft als Filmproduzenten, Art Directors und Dokumentarfilmer.
Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Das war SWR Aktuell Mondial zum Thema Vielfalt im Film.
Dieses Gespräch und viele weitere Folgen unseres Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Tschüss, sagen Marc Kleber
und Sophie Rebmann.